Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Auch wenn Sie für ganz unterschiedliche Parteien im Bundestag sitzen, eine Sache haben Sie gemeinsam. Sie sind alle noch richtig jung. Ende 20, Anfang 30. Junge Frauen und Männer, die Abgeordnete sind im Deutschen Bundestag. Und genau die stellen wir euch in dieser Woche vor. Keine Sorge, es kommen alle dran. Gestern ja die Ronja Kemmer von der CDU, 28 Jahre, jüngste Abgeordnete im Bundestag. Und heute lernt ihr den zweitjüngsten kennen. Der ist im Bundestag für die SPD und er heißt Dennis Rohde. Was er vorhat, wenn er nochmal für 4 Jahre gewählt wird, das ist natürlich sein Ziel, das erzählt er uns gleich. Heute Abend bei mir im Studio Armin Himmelrath.
Hallo, schönen guten Abend.
Armin, wir haben beide gerade noch mal ein bisschen gezuckt, ja, als wir gehört haben, irgendwie im Durchschnitt geht jeder von uns wie viel Mal in den Wald?
28 Mal im Jahr in den Wald.
Ganz ja, ehrlich, jetzt über Shame on me, Asche auf mein Haupt. Ich war in diesem Jahr, glaube ich, noch kein einziges Mal im Wald. Nee,
oh je, aber
nicht.
Ich gleiche das ein bisschen aus, weil ich gehe viel laufen und das mache ich meistens im Wald. Also ach, von Gott, daher, glaube ich, bin ich
auf
mehr.
Auf wie viel kommst du? Jetzt haben wir September.
Ja, 2 Mal pro Woche. Ja. Und dann
zählst du mal durch bis
mal
gleich,
die,
ne?
Oh,
rechnen wir das mal
Aufgabe
aus. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal ist er froh, wenn er es überhaupt schafft, zwischendurch was zu essen. Wer den Job macht, weiß allerdings vorher, das wird kein Streichelzoo. Der Mann, der selten zum Essen kommt, der heißt Dennis Rohde und er ist Mitglied des Bundestages, also Mitglied des Deutschen Bundestages und mit 31 Jahren der zweitjüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag. Seit gestern stellen wir euch ja junge Politiker vor und wir wollen wissen, was ist eigentlich ihre Motivation, wofür setzen sie sich ein und was haben sie vor, falls sie im September für weitere 4 Jahre gewählt werden. Und das ist natürlich auch das Ziel von Dennis Rohde, der ist studierter Jurist und Direktkandidat für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland in Niedersachsen. Schönen guten Abend, Herr Rohde.
Hallo, Frau Meschkat.
Herr Rohde, Sie leben in Oldenburg. Sie sind da groß geworden, aufgewachsen, also schon Nordlicht, kann man sagen, ne?
Definitiv.
Ja, und jobbedingt sind Sie aber eben auch sehr viel in Berlin. Wie oft denken Sie, ach Oldenburg, ich vermisse dich?
Also ich würde sagen, jede Sitzungswoche. Es ist schon ein Unterschied, ob man in Berlin ist oder ob man in der Heimat ist, wo man alles kennt, wo man ja das nordische Naturell erleben darf, das Norddeutsche. Und in Berlin, wo ja alles ein bisschen anders ist. Also ich glaube, es ist immer schön, wenn man nach Berlin kommt, es ist aber auch schön, wenn der Zug wieder nach Hause fährt.
Auf Instagram habe ich gesehen, haben Sie ein Foto gepostet von einem Fußballturnier. Und dann gibt es auch noch eins mit Trainingsschuhen, die Sie tragen, eins von einer Radtour. Ist der Eindruck richtig, dass Sie gerne Sport machen?
Ich glaube, man braucht was zum Ausgleich. Wenn man den ganzen Tag in Sitzungen sitzt, dann muss man sich zumindest abends oder zwischendurch mal ein bisschen bewegen. Und ich versuche, möglichst viel mal so zwischendurch zu machen. Das ist natürlich jetzt gerade im Wahlkampf eher weniger möglich.
Eher weniger, ne? Also das heißt, Sie versuchen es, kommen Sie auch wirklich regelmäßig dazu oder ist es schwierig?
Also ich versuche zumindest in der Sitzungswoche einmal abends laufen zu gehen, wenn ich zu Hause bin, wenn es klappt, auch mal zweimal. Aber es gibt natürlich Wochen, wo es nicht klappt. Es gibt Wochen, wo man vielleicht auch mal ein drittes Mal laufen gehen kann. Aber ja, man versucht es zumindest.
Und wie ist das mit dem Essen?
Ja, es ist jetzt natürlich gerade zum Wahlkampf hin, wo man einen sehr gut durchgetakteten Terminkalender hat, dann eher mal so zwischendurch schnell, weil es Tage gibt, die einfach von morgens bis abends wirklich richtig gut durchgetaktet sind und dann greift man vielleicht abends auch mal eher zum ungesunden Fastfood.
Also Currywurst, Pommes, Rot-Weiß.
Zum sowas. Beispiel, genau.
Ja, kann ich gut verstehen, mache ich auch manchmal. Sie wollen ja wieder rein in den Bundestag, das ist so Ihr Ziel. Was sagen Sie denn, warum sind Sie wichtig für den Bundestag? Was bringen Sie dem Bundestag?
Ich meine, Sie machen ja gerade eine Serie mit jüngeren Abgeordneten. Ich glaube schon, dass wir in vielen Dingen andere Herangehensweisen haben. Auch vielleicht mal eine andere Denkweise, die, glaube ich, jeder Fraktion gut tut. Also ich will nicht sagen, dass jetzt im Bundestag nur noch Jüngere sitzen müssen. Aber ich glaube, der Mix aus allen Generationen, auch mit allen Hintergründen, der macht ja die Arbeit in so einer Fraktion, in so einem Parlament besonders spannend. Und wir sollen ja auch Abbild der Bevölkerung sein. Von daher glaube ich, dass gerade auch junge Leute ins Parlament gehören.
Andere Denkweise heißt was? Haben Sie ein Beispiel, wo Sie selber gemerkt haben, so okay, an die Sache gehe ich ganz anders ran als mein Kollege, der 25 oder 30 Jahre älter ist?
Ja, es sind eher so die Themen unserer Generation. Also wenn ich über sachgrundlose Befristungen spreche, spreche ich darüber nicht als ein abstraktes Thema, sondern als ein Thema, was ganz viele Leute in meinem Freundeskreis betrifft.
Weil das bezieht sich auf die Arbeitsverträge, die befristet ausgestellt werden.
Genau. Und das ist leider ja bei Jüngeren gang und gäbe, dass man von einer Befristung in die andere läuft. Das ist für mich echt kein abstraktes Thema, sondern etwas, was meine Freunde in meinem Freundeskreis schon beschäftigt.
Ist es eigentlich auch so gewesen am Anfang, als Sie dann in dem Bundestag zum ersten Mal waren? Das ist jetzt seit, wann waren Sie das erste Mal da? Muss ich jetzt
rechnen?
Seit 2013. Wie reagieren eigentlich die älteren Kollegen auf Sie? Ist es so mehr, dass man da so ein bisschen betuttelt wird oder wird man auch mal so ein bisschen belächelt, weil die vielleicht denken, ach Gott, ja, der junge, unerfahrene Kollege, der muss noch viel lernen?
Ich glaube, dass das Alter, also ich habe nie wahrgenommen, dass das Alter eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, jeder, der neu ist, und wir sind ja fast die Hälfte der Fraktion war in dieser Legislatur neu, jeder musste sich irgendwie seine Sporen verdienen und sich einbringen und sich ja so ein bisschen auch sein Standing erarbeiten. Und ich glaube, dass das wirklich, zumindest bei uns habe ich so wahrgenommen, dass Alter dabei keine Rolle spielte.
Also Sie fühlen sich gut aufgehoben?
Ich habe von Anfang an Verantwortung übernehmen dürfen. Ich bin in der ersten Legislatur in den Haushaltsausschuss gekommen. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben.
Gut. Dennis Rohde ist 31, sitzt für die SPD im Bundestag. Und was er politisch umsetzen möchte, was ihn antreibt, das besprechen wir gleich.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Junge Abgeordnete im Bundestag, wo sollen die denn bitte schön sein? Na, man muss eigentlich nur genau hingucken, dann sieht und findet man sie auch. Und genau das machen wir die ganze Woche. Wir stellen euch junge Frauen und Männer vor, die im Bundestag sitzen für uns. Gestern konntet ihr Ronja Kemmer kennenlernen, die haben wir hier vorgestellt, von der CDU, die ist 28. Und heute spreche ich mit Dennis Rohde, der ist 3 Jahre älter, also 31, und er vertritt die SPD im Bundestag, und zwar für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland in Niedersachsen. Herr Rohde, mich interessiert jetzt, wie gut Sie sich eigentlich auskennen bei den Wahlprogrammen von anderen Parteien. Ich habe mal ein paar Aussagen zusammengestellt und mein Vorschlag ist, wir hören uns das mal kurz zusammen an und Sie sagen mir am Ende, von welcher Partei der entsprechende Satz kommt.
Ich versuche es mal.
Okay, alles klar, dann legen wir los.
Deutschlandfunk Nova.
Also, das hier ist die erste Aussage.
Wir wollen eine wirkliche Mietpreisbremse, flächendeckend und ohne Schlupflöcher.
Von wem kommt die?
Da wir es ja nicht sein können, würde ich jetzt auf die Linken oder die Grünen tippen. Ich sag mal die Grünen.
Nee, fast. Hätten sich für das erste genau entschieden, dann wäre es die Linke gewesen. Dann folgt jetzt der zweite Satz.
Im Gegensatz zu anderen Parteien sagen wir wollen keine Steuererhöhungen.
Das ist die FDP.
Nee, das ist die CDU-CSU.
Ah.
Oh, wieder was dazugelernt. Hier kommt die dritte Aussage.
Wir werden umgehend einen Dialog für einen neuen Generationenvertrag starten und ein Reformprogramm auf den Weg bringen, das weit über die Rentenpolitik hinaus alle Potenziale für eine Stärkung der gesetzlichen Rente mobilisiert.
Die Grünen?
Nee. Das ist Ihre Partei, die SPD.
Ich dachte, wir sind nicht dabei.
Doch, machen wir einfach mal auch Ihre eigenen Aussagen.
Also das hätte zu uns gepasst, aber da Sie das von vornherein ausgeschlossen hatten.
Nee, hatten wir eigentlich nicht. Ich habe einfach gesagt, so wir gucken mal in die unterschiedlichen Wahlprogramme. Aber ist ja auch okay.
Alles klar,
also es war auf jeden Fall die SPD.
Ich nehme es auf jeden Fall für uns.
Genau, nehmen Sie es einfach mal für sich in Anspruch. Und hier kommt das letzte Beispiel.
Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen unbefristete Arbeitsverhältnisse nicht einfach ersetzen. Deshalb werden wir offenkundige Missbräuche abstellen.
Ich würde auf die Grünen tippen dann.
Ja, es ist CDU, CSU. Ja. Aber es ist ja auch nicht so einfach. Es kann eben auch auf einige andere Parteien zutreffen. Aber wir haben da einfach nochmal ein bisschen nachgeguckt und es war ja jetzt auch eine ganz spontane Sache. Wir können aber vielleicht trotzdem nochmal über den einen oder anderen Punkt sprechen, der hier gerade auch schon genannt worden ist. Stichwort Mietpreisbremse.
Ja.
An der haben Sie ja mitgearbeitet, weil Sie im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz gesessen haben. Bis jetzt hat die Mietpreisbremse ja leider nicht das gebracht, wozu sie eigentlich gedacht war, nämlich dass die Mieten bezahlbar bleiben oder eben zumindest werden. Gerade für junge Menschen an Unistädten zum Beispiel ist das ja ein wichtiger Punkt. Und die SPD selber und Sie selber sagen ja auch, ja, da muss nachgebessert werden. Wie wollen Sie da rangehen? Was wollen Sie verbessern?
Na, wir hatten erstmal eine Lage, wo wir die Mietpreisbremse im letzten Wahlkampf gefordert haben, Frau Merkel sie dann irgendwann auch gefordert haben und dann gingen wir in die Verhandlungen und der Koalitionspartner hat eigentlich nur versucht, das Gesetz möglichst so auszuhöhlen, dass es keinen Anwendungsbereich findet. Da muss man jetzt nacharbeiten und zwar an verschiedenen Stellen. Zum einen muss der Mieter ein Recht darauf haben, zu wissen, wie hoch war eigentlich die Vormiete, weil sonst kann er gar nicht abschätzen, ob das, was ihm da auferlegt wurde, ob das rechtmäßig ist. Und dann muss man eigentlich daran gehen und sagen, dass man die Bezugszeiträume für Mietspiegel verlängert, weil wir momentan ganz viel Dynamik im Markt haben und die treibt so richtig die Preise hoch.
Die FDP stellt das ja noch eine Stufe höher, beziehungsweise geht noch einen Schritt weiter. Die sagen also, die Mietpreisbremse, am besten schafft man sie einfach ab. Sie wollen das nicht. Warum nicht?
Naja, weil sie wahrscheinlich den Lobbyisten der Vermieterverbände hinterherlaufen. Man muss mal ganz deutlich sagen, ich selbst bin Abgeordneter für eine Universitätsstadt. Da haben wir Preisentwicklungen gehabt. Die kann ja jemand mit normalem Gehalt oder ein Student mit kleinem Einkommen, die kann ja gar nicht bezahlen. Und jetzt ist die Gretchenfrage, will man dazwischen gehen und sagen, das geht so nicht? Oder will man das alles weiterlaufen lassen, damit einige wenige richtig gute Rendite daraus machen? Ich bin eher dafür, das zu bremsen.
Und das wäre auch was, worum Sie sich dann, wenn Sie noch mal 4 Jahre im Bundestag sitzen, kümmern wollen würden?
Ich finde es eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft, weil wenn ich keinen Wohnraum mehr finde, dann muss ich aus meiner angestammten Heimat raus, dann muss ich aus meinem sozialen Umfeld raus. Gerade an Wohnraum hängt ja so, so viel mehr. Deshalb glaube ich, ist das ein zentraler Punkt, den wir auf jeden Fall weiter bearbeiten müssen.
Also neben den hohen Mieten ist natürlich auch noch ein Thema, das junge Wähler umtreibt, befristete Arbeitsverträge. Ja. Das haben Sie eben schon mal angesprochen. Der Bundestag hat im Juni ja darüber abgestimmt, diese sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Also sachgrundlos heißt als Beispiel, es gibt einen Vertrag für 2 Jahre, aber eigentlich gibt es gar keinen Grund, warum der nur 2 Jahre laufen soll, weil die Arbeit, die ich dann mache beispielsweise, auch nach 2 Jahren immer noch da wäre. Sie haben ja mit der SPD dagegen gestimmt. Aus welchem Grund?
Weil es ein Antrag der Opposition war und wir in einer Regierungskoalition immer gemeinsam abstimmen. Ich meine, das hat es ja gerade so schwer gemacht bei Ihren Zitaten, die Sie da hatten, weil da auf einmal was von der CDU-CSU kam, was eigentlich das Gegenteil dessen war, was die in den letzten 4 Jahren gelebt haben. Wir hätten gerne die sachgrundlose Befristung in der Koalition mit dem Koalitionspartner abgeschafft. Das war mit der Union an der Stelle nicht zu machen. Ja, müssen wir gucken, dass wir in der nächsten Legislatur eine Mehrheit finden, die dafür ist.
Herr Rode, es gäbe noch viel zu besprechen, aber wir geben hier allen ungefähr dieselbe Zeit. Und das war die Zeit für Sie mit uns. Dennis Rode ist mit 31 Jahren der zweitjüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag. Wir stellen euch die ganze Woche junge Frauen und junge Männer vor, die im Bundestag sitzen und auch gerne wieder rein wollen. Morgen hört ihr dann mehr und erfahrt ihr mehr über Wolfgang Steffinger. Der ist 32 und ist im Bundestag für die CSU.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das hier ist eine Situation, ich glaube, die hat jeder von uns schon mal erlebt. Schön, ihr steht vorm Supermarktregal und ihr seht, guck mal hier, die normale Milch, 69 Cent pro Liter. Ist relativ günstig. Nehme ich die oder doch lieber die Bio-Variante für über 1 Euro? Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath. Wie machst du das?
Es ist ein bisschen situationsabhängig. Hängt davon ab, wie ich mich gerade fühle, ob ich mich sehr bio fühle. Also ohne das genauer sagen zu können. Hängt auch davon ab, tatsächlich wie viel Geld ich in dem Moment habe, also Finanzlage. Und ich bin damit gewissermaßen, kann ich sagen, ein Trendsetter.
Der Wahnsinn.
Denn es gibt eine neue Studie vom Marktforschungsunternehmen GfK, Gesellschaft für Konsumforschung. Und die sagen, dass sich der Anteil an Ausgaben für Öko-Lebensmittel innerhalb der letzten 10 Jahre in Deutschland verdoppelt hat. Also es geht deutlich nach oben. Mittlerweile geht jeder 20. Euro für Lebensmittel aus garantiert ökologisch kontrolliertem Anbau über die Theke. Und das ist schon deutlich mehr, als es eben vor 10 Jahren war.
Okay, das heißt, es ist ein stabiler Trend, kann man das so sagen?
Ja, es ist sogar ein sehr stabiler Trend, sagen die Marktforscher, der auch noch Schwung gewinnt. Denn dieser Zuwachs ist im Moment bei etwa 3% im Jahr knapp. Und das ist eben einfach immer ein deutliches Plus. Interessant dabei ist, dass 2/3 der Umsätze nicht in einschlägigen Bio-Supermärkten oder Bioläden gemacht werden, ah, okay, oder auf dem Markt, sondern tatsächlich in ganz normalen Supermärkten, beim Discounter, im Drogeriemarkt. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass Bio halt nicht mehr ein Nischenprodukt ist, sondern sich so zum Normalfall entwickelt in der Einkaufslandschaft. Und das kann man ja, wenn man selber in den Supermarkt oder zum Discounter geht, tatsächlich auch sehen, dass da immer mehr solche Produkte angeboten werden.
Wenn diese Entwicklung jetzt weiter so läuft, was bedeutet das dann, dass wir irgendwann gar keine Biomärkte mehr haben oder brauchen?
Sie gehen tatsächlich in der Zahl zurück. Ihr Marktanteil sinkt. Ob sie jetzt ganz aussterben werden, das glaube ich nicht, weil manchmal hat man doch das Gefühl, es ist da doch ein bisschen leckerer. Mir geht das jedenfalls so, wenn ich dann doch beim Biomarkt oder beim Biobauern auf dem Markt sogar kaufe. Aber es ist tatsächlich so, es geht zurück und die müssen sich was überlegen, wenn sie überleben wollen.
Wir merken uns von all dem, was Armin uns gerade erzählt und erklärt hat, Bio ist eben nicht mehr nur ein Nischenprodukt, sondern der Normalfall. Das Einzige, was mich jetzt heute Abend noch beschäftigen wird, Armin, ist, wie du aussiehst, wenn du dich bio fühlst. Das hat mir sehr gut gefallen gerade.
Wir können mal zusammen einkaufen gehen, dann kannst du das angucken.
Aber du musst die Tüte tragen.
Ja, okay.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn wir mal alt sind, also so richtig alt, so 70 plus oder so, dann können wir das Wort Rente gar nicht mehr buchstabieren, weil wir alle gar kein Geld mehr für unsere dritten Zähne haben. Bei unserem Rentner in der Redaktion.
Da ist ja gemein. Gib mir mal eine Schenke wieder.
Damit ist das jetzt schon der Fall, ne?
Nein,
ja,
das stimmt nicht.
Das tut mir sehr leid. Also ich bin jetzt natürlich sehr pessimistisch. Nur dieses Thema Rente und wie viel Kohle uns im Alter noch bleibt, das ist ja ohnehin ein Dauerthema. Und gerade jetzt im Wahlkampf wird es nochmal richtig groß. Und die Fragen, die dranhängen, die bleiben eigentlich immer ungefähr dieselben. Also wann können wir denn jetzt in Rente gehen? Mit 65, mit 67 oder doch erst mit 70? Das will Angela Merkel ja nicht. Das hat sie in dieser Woche, am Sonntag im TV-Duell erklärt. Uns interessiert an dieser Stelle mal, wie stellt ihr euch das denn überhaupt vor mit eurer Rente? Also glaubt ihr da überhaupt noch dran? Gäbe es vielleicht eine Alternative? Wir haben unseren Reporter Martin Krinner einfach mal mit all diesen Fragen losgeschickt und mit diesen Antworten, unter anderem auch von euch, ist er zurückgekommen.
So, seit Sonntagabend wissen wir Bescheid. Die Rente mit 70 kommt für Angela Merkel nicht in Frage.
Soll ich den Pflegekräften, soll ich dem Dachdecker oder wer auch immer das sagen? Nein, die Herausforderung, schon bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten, ist eine große für die Menschen. Deshalb sage ich ein ganz klares Nein.
Martin Schulz, wohlgemerkt der Herausforderer, hat die Kanzlerin gleich überbordend gelobt.
Finde ich toll. Frau Merkel, à la bonheur.
Und so getan, als wäre das eine wegweisende Entscheidung gewesen. Und ja, es stimmt. Erstmal klingt das ganz beruhigend, denn es heißt, die Rente mit 70 ist damit vom Tisch. Aber
ich glaube aber, dass wir eher darüber sprechen sollten, ob es tatsächlich noch eine Rente gibt für uns.
Tja, genau so ist es.
Rechnest du damit, dass du noch Rente kriegst?
Ich hoffe es. Aber richtig dran glauben tue ich nicht, nein.
Ich glaube, dass sie auf jeden Fall anders aussehen wird. Also, dass es nicht mehr so sein wird wie jetzt.
Es gibt Leute, die ganz weit in die Zukunft schauen. Also zumindest ein paar Jahrzehnte, nicht nur bis zur nächsten Legislaturperiode. Und die sehen, dass unsere Gesellschaft sich verändern wird. Dass wir in 20, 30, 40 Jahren ganz anders arbeiten werden. Und der größte Medienliebling dieser Leute, das ist wahrscheinlich Richard David Precht.
Also was auf uns zukommen wird, ist, dass ganz, ganz viele Arbeit, vor allen Dingen in Dienstleistungsberufen, die bislang von Menschen gemacht wurde, in 20 Jahren von Robotern und von Computern gemacht wird. Diese Entwicklung ist im Gange, aber sie hat gerade erst ganz zart angefangen.
Taxifahrer zum Beispiel, die wird es dann nicht mehr geben, weil die Autos selbstständig durch die Gegend fahren können. Aber auch das Auto selbst wird wahrscheinlich ganz anders aussehen, weil wir es ganz anders benutzen. Und weil das Auto deswegen seinen Wert als Statussymbol verliert.
Das selbstfahrende Auto kaufen Sie nicht. Das selbstfahrende Auto ist aus Carbon oder aus Zellstoff, sieht nicht besonders hübsch aus. Ja. Sie haben eine Flatrate auf Ihrem Handy, zahlen, weiß ich nicht, 150 Euro. Ja, und dann haben Sie im Umkreis von 100 Kilometern, können Sie mit dem Teil hinfahren, wo Sie wollen. Und das steht 3 Minuten später in der Stadt vor Ihrer Haustür.
Das heißt, in der Autoindustrie fallen massenhaft Jobs weg. Aber auch die Ärzte kriegen Konkurrenz durch die vernetzten Fitnessmanager, die wir am Handgelenk tragen werden. Und die Juristen, die stehen ebenfalls auf der digitalen Abschlussliste.
Es gibt ein hochintelligentes System von IBM namens Watson. Ja, da haben Sie, wenn Sie, sagen wir mal, im Wirtschaftsrecht eine Expertise haben wollen, dann sprechen Sie das. Ja, also früher haben Sie es eingegeben, jetzt können Sie es reinsprechen und dann kriegen Sie eine Minute später die Expertise ausgedrückt.
So, und was hat das Ganze jetzt mit der Rente zu tun? Ganz einfach. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der die Hälfte der Leute einfach keinen Job mehr hat, dann kann auch die Hälfte der Leute keine Steuern und keine Sozialversicherungen mehr bezahlen. Die Rentenkasse würde dann einfach austrocknen. Wir müssten dann also nicht die Arbeit, sondern Roboter und Maschinen besteuern, denn die machen ja die ganze Arbeit und produzieren den Gewinn. Und das ist jetzt keine total abgefahrene Idee, das fordert zum Beispiel auch einer der Hauptverantwortlichen der Digitalisierung, Bill Gates. Und auf der anderen Seite, also beim Einkommen der Bürger, müsste in diesem Szenario das bedingungslose Grundeinkommen stehen.
Das ist natürlich nicht eine heimliche Abschaffung des Sozialstaates heutiger Prägung, sondern das ist eine komplette Abschaffung des Sozialstaates heutiger Prägung,
sagt einer der größten Befürworter des Grundeinkommens, der Ökonom Thomas Straubhaar. Das heißt, wenn diese Prognosen alle stimmen, dann wird es in 30 Jahren einfach keine Rente mehr geben, sondern für jeden Säugling, für jeden Schüler, für jeden Manager, aber auch für jeden alten Menschen das bedingungslose Grundeinkommen. Fragt sich nur noch, wollen wir das?
Ich wünsche es mir, aber ich gehe nicht davon aus, dass da es so viele Kräfte gibt, die schon immer dagegen waren und die auch weiterhin dagegen sind.
Also als Student ist es, glaube ich, ganz gut, damit zu leben. Aber später ist es, glaube ich, also ja, stelle ich es mir auch schwierig vor.
Natürlich ist es schwerst attraktiv.
Und zumindest eines ist sicher. Die ewige Diskussion, ob wir mit 65 oder mit 73 oder erst mit 88 in Rente gehen, die wäre dann vorbei.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und das hier fällt mal wieder in so eine Kategorie, man möchte sich am liebsten so ganz, ganz doll mit der Hand vor die Stirn klatschen, weil das so absurd ist. Also, eine 106-jährige Frau aus Afghanistan soll aus Schweden in ihr Heimatland abgeschoben werden. 106 Jahre, eine alte Frau soll abgeschoben werden. Armin Himmelrath, du hast dir diese Geschichte nochmal angesehen für uns. Stimmt das wirklich?
Ja, scheint zu stimmen. Also es gibt diese Geschichte. Sie ist nicht nur im Netz unterwegs, sondern wird tatsächlich auch von Nachrichtenagenturen weiterverbreitet. Eine Meldung aus Schweden. Es geht um Bibial Usbeki, so heißt diese Frau. Sie ist wirklich 106 Jahre alt, ist behindert, kann nicht mehr richtig sprechen mittlerweile. Und die ist 2015 aus Afghanistan geflohen und wirklich einen langen, langen Weg über die Balkanroute geflohen, ist von ihrem Sohn und ihrem Enkel abwechselnd getragen worden, durchs afghanische Gebirge, durch die Wüste, dann eben über den Balkan, hat es bis nach Schweden letztlich geschafft, da einen Asylantrag gestellt und der wurde dann abgelehnt im Frühjahr und daraufhin hat sie einen Schlaganfall bekommen, ist jetzt dann tatsächlich behindert und pflegebedürftig. Naja, und jetzt sagt die schwedische Regierung, ausreisepflichtig, wir schieben ab.
Und die wollen das durchziehen?
Es sieht so aus, jedenfalls wurde dieser Bescheid verschickt und jetzt herrscht natürlich in der Familie riesengroße Angst. Aber es gibt auch sowas, naja, man kann sagen wie eine Gegenbewegung, die sich mittlerweile gegründet hat in Schweden. Also Bibial Usbeki ist so ein bisschen zum Symbol geworden. Die Flüchtlingshilfe hat sich da eingeklinkt. Es gibt Appelle, es gibt Internetresolutionen, die laufen und auch die Familie hat Widerspruch eingelegt gegen diese Abschiebeverfügung. Und das ist eben jetzt im Moment der Status, in dem sich diese Familie befindet. Sie sind irgendwie so zwischendrin ganz, ganz unsicher. Und man muss sich das wirklich nochmal einfach klar machen. Die Frau ist 106 Jahre alt. Sie hat nicht mehr wirklich lange zu leben und hat jetzt immer noch Angst, wieder vertrieben zu werden. Also das ist schon eine heftige Situation.
Armin Himmelrath über die Geschichte einer 106 Jahre alten Frau aus Afghanistan, die in Schweden jetzt abgeschoben werden soll.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Einmal kurz durchranken bitte. Ich meine in dem Fall nicht euer Kreuz oder euer Iliosakralgelenk, denen geht's hoffentlich bestens. Einmal durchranken bezieht sich natürlich auf die Unis weltweit. Seit heute gibt es wieder eine Hochschulbeilage der britischen Times, die Times Higher Education. Die veröffentlicht jedes Jahr das Times Higher Education Ranking und das ist im Prinzip eine der wichtigsten Vergleichslisten für Hochschulen weltweit. Also, welches ist die beste Universität der Welt? Um die Frage geht's eigentlich. Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath hat sich dieses Ranking natürlich schon angesehen.
Naja, also ganz angesehen noch nicht. Immerhin reingeguckt mal. Es geht aber tatsächlich auch um einen riesen Batzen an Daten, die da drin sind. Wir reden über 1000 Unis, die dort gerankt sind. Also wirklich Plätze von 1 bis 1000. Die kommen aus über 70 Ländern. Dann haben sie noch etliche Unis rausgeschmissen. Das ist wirklich das größte Ranking, die größte Rangliste dieser Art, die es weltweit gibt.
Gut, wir können das ja mal ein bisschen aufdröseln. Also, du könntest uns zum Beispiel mal verraten, wer gewonnen hat. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal tippen so auf Cambridge oder Oxford.
ja, liegst du schon gar nicht so falsch. Ich fange mal Platz 3 an, wie das so bei guten Siegerehrungen der Fall ist. Auf Platz 3 sind gleich 2 amerikanische Universitäten, einmal die Stanford University und das California Institute of Technology. Beide auf Platz 3, auf Platz 2 dann tatsächlich von dir richtig gepunktet mit Cambridge und auf Platz 1 Oxford. Also da sind die Briten wirklich ganz vorne. Kann man jetzt so ein bisschen unken sagen, na gut, kommt von der Times dieses Ranking, möglicherweise ist das so. Aber das, glaube ich, kann man so nicht sagen, denn die schauen da schon sehr genau hin und das ist wirklich auch ein weltweiter Vergleich. Wenn wir auf die deutschen Unis gucken, dann kann man erstmal sagen, das ist gar nicht so schlecht. Unter diesen 1000 sind über 40 Deutsche und 10 von denen haben es auch unter die Top 100 geschafft. Und auch da dann die besten 3, sagen wir mal, auf Platz 45 des Rankings weltweit. Top 3 Deutschland sozusagen wäre die Uni Heidelberg, also eine wirklich alte Traditionsuniversität. Und dann bleiben wir im Süden und zwar ganz sehr im Süden und zweimal in derselben Stadt. Auf Platz 2 aus deutscher Sicht und Platz 41 im Gesamtranking ist es die TU München. Und die Ludwig-Maximilians-Universität in München ist auf Platz 34. Also das ist schon tatsächlich ein gutes Ergebnis. Und dass da 10 Deutsche unter diesen Top 100 sind, also 10% der weltbesten Unis sind Deutsche, das ist schon sehr ordentlich, muss man sagen.
Ja, ordentlich gut. Das ist natürlich schön für so ein Ranking, ne? Aber was bedeutet das unterm Strich? Also was sagt das aus? Zum Beispiel bedeutet das unterm Strich einfach, diese Unis haben viel Geld oder sind die sehr erfolgreich? Oder was
das sind
ist
ganz verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Also die Untersuchung dieses Rankings, und das unterscheidet das tatsächlich auch von anderen dieser Ranglisten, die es gibt. Es gibt das Shanghai-Ranking zum Beispiel oder so. Diese Untersuchung von Times Higher Education, die schauen sehr stark auf ganz unterschiedliche Bereiche. Die gucken natürlich, wie gut ist die Wissenschaft, die dort gemacht wird. Gibt es sowas wie wissenschaftlichen Erfolg? Wie viele Publikationen haben die? Wie viele Doktoranden kommen da raus jedes Jahr? Also solche Fragen. Man fragt zum Beispiel auch oder guckt, gibt es da Nobelpreisträger, die daherkommen oder die da hingegangen sind, weil sie dort besonders gut arbeiten können? Das spielt auch eine Rolle. Dann gibt es einen Aspekt, der reinkommt. Das ist die Frage der Berufschancen. Was sind das eigentlich für Absolventen? Wo landen die? Werden die alle, um es ganz plump zu sagen, Taxifahrer oder wird aus denen was richtig noch ordentlicheres? Also die Berufschancen spielen da mit rein und wo gehen die Leute hin? Wie international sind die? Und dann schauen sie, und das ist vielleicht auch so aus der eigenen Sicht noch mit am interessantesten, auch auf die Studienbedingungen. Auch das ist eine wichtige Frage. Wie gut ist das Betreuungsverhältnis? Was können die Leute da lernen? Wie viel Auslandssemester gibt es? Wie viel Praktikumsbezug? Also alle so Dinge, die einen im normalen Studium interessieren, auch das wird versucht mit zu erfassen. Natürlich über Daten. Die machen nicht überall nochmal Befragungen von 500 Leuten. Es geht im Wesentlichen über Daten. Aber das ist tatsächlich das Spektrum, in dem sich das bewegt und wirklich das weltweit umfassendste Ranking.
Das ist ja schon. Ich frage mich nur immer an solchen Stellen dann so, also was hilft mir das jetzt als Student oder Studieninteressent? Also ist das wirklich eine sinnvolle Basis für meine Entscheidung, wo ich studieren möchte oder soll?
Naja, wenn du dich mal erinnerst an deine eigene Studienentscheidung, also bei mir jedenfalls war es nicht so, dass ich da saß und dachte, die Welt steht mir offen, jetzt gucke ich mir mal die 1000 Besten an und suche mir dann die Beste für mich raus. Nein, so ist das natürlich nicht. Man guckt ja schon eher in der Gegend, vielleicht im eigenen Land, vielleicht in Europa, aber dass man jetzt direkt sozusagen sagt, ich gehe mal irgendwohin, wo es am besten ist, das ist wohl eher nicht so. Von daher, ich glaube nicht, dass das für einen Studienanfänger oder jemand, der sich für ein Studium interessiert, wirklich eine echte Hilfe ist, da reinzugucken. Eher vielleicht so ein bisschen was für Lokalpatrioten, die sagen, wir in Deutschland sind ganz gut oder meine Wuppertaler, wo sind die denn? Oder deine Kölner, wo sind die denn gelandet? Es hat aber natürlich schon was damit zu tun bei einer persönlichen Entscheidung, dass man, wenn man eine seiner Entscheidungsunis da findet, dass man vielleicht sagt, da kann ich aber mal gucken, wie machen die das denn eigentlich? Mhm. Sind die da ganz gut? Und ansonsten würde ich natürlich empfehlen, wenn ich mir eine Uni aussuchen soll oder eine Hochschule, selber hingehen, mit Leuten reden, die da sind, die das kennen und vielleicht mal so ein Informationsdach da mitnehmen, jetzt sich mal irgendwo in eine Vorlesung setzen, ist ja auch nicht verboten, mal hinten rein, einfach mal gucken und schnuppern, wie ist die Atmosphäre, hinfahren und anschauen. Ich glaube, damit sieht man mehr und wenn es dann eben Wuppertal oder Iserlohn wird oder was fällt mir jetzt noch ein? Naja, du weißt schon. Also
an
dann geht das auch. Schönen Orten.
Genau. Also seit heute gibt es die Times Higher Education. So, das ist eine der wichtigsten Vergleichlisten für Hochschulen weltweit. Welches ist die beste Universität der Welt? Dieses Ranking sagt, an Platz 3 liegen die Stanford University und das California Institute of Technology. An Platz 2 Cambridge und Platz 1 Oxford University.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und das ist nicht schön. Das ist frech, das ist unverschämt und es ist diskriminierend. Du schwule Sau, du scheiß Lesbe, du ekelhafte Transe. Und wenn diejenigen, die da beleidigen, noch aggressiver werden, dann schlagen die auch schon mal zu. Gezielt und mit voller Absicht. Die Gewalt gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle oder Transgender-Menschen in Deutschland nimmt zu. Allein im September sind schon über 150 homophobe Delikte gezählt worden und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher. Damit solche Übergriffe aufgeklärt werden, gibt es bei der Berliner Staatsanwaltschaft eine spezielle Abteilung, die bundesweit einzigartig ist. Und unsere Reporterin Anna Neifer, die hat die Staatsanwälte, die dort arbeiten, zum Interview getroffen. Anna, der Ansatz ist ja, Nachteil für die Homosexuellen in der Gesellschaft irgendwie auszugleichen. Wie funktioniert das in Berlin? Wie gehen die an ihre Arbeit ran?
Das heißt vor allem einfach sehr konsequent. Das heißt, auch Beleidigungen, kleinere Delikte eben wirklich sehr konsequent zu verfolgen. Und die Leiterin, Frau Karl, die hat mir das so erklärt.
Ja, in unserer Abteilung ist einzigartig in Deutschland hier, dass sowohl die Bearbeitung der Verfahren zu homo- und transphober Hasskriminalität spezialisiert erfolgt und zugleich aber auch zwei Ansprechpersonen für diese Straftaten angesiedelt sind.
Ja, also jetzt ganz kurz gefasst, die Staatsanwaltschaft Berlin arbeitet so, dass immer wenn es einen homophoben Hintergrund eben gibt, dann werden diese Fälle eben an Frau Karl weitergereicht, an ihre Abteilung und die Opfer können auch direkt bei ihr und ihrem Kollegen Herrn Oswald anrufen und sich erkundigen, was denn der neueste Stand gerade ist oder was als nächstes passiert. Und das ist super ungewöhnlich, denn normalerweise erfährt man relativ wenig als Opfer, was diese Staatsanwaltschaft da jetzt macht mit dem eigenen Fall und außerdem eben auch diese kleinen Delikte, wie eben Beleidigungen, die versuchen, die nicht einzustellen, was ganz häufig in Deutschland passiert, sondern eben konsequent zu verfolgen.
Das passiert ja, glaube ich, unter anderem auch, weil einfach die Polizei und die Staatsanwaltschaften sehr überlastet sind eben mit ihrer Arbeit. Lohnt sich der Aufwand denn da?
Ja, Frau Karl sagt eben ja, denn sie sieht eben diese homophoben und transphoben Beleidigungen als einen Angriff auf eine gesamte Gruppe. Und das handelt sich vermutlich eben auch um Wiederholungstäter.
Wir denken, dass jemand, der eine homo- oder transphobe Haltung hat, dass er nicht nur einer einzelnen Person gegenüber straffällig wird, sondern dass es ein gewohnheitsmäßiges Geschehen ist, dass immer, wenn man aufeinander trifft, also auch Übergriffe stattfinden.
Die Täter sind überwiegend männlich, über 21 Jahre alt und deutsch. Das hat eine vor kurzem erschienene Studie ergeben, an der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft mitgearbeitet haben. Und Karl sagt, jede Anzeige ist wichtig. Das dient natürlich auch dazu, einen Überblick über die Häufigkeit zu bekommen.
Wie viele Anzeigen sind denn schon erstattet worden?
Ja, seit der Gründung 2012 waren das pro Jahr um die 100 Anzeigen in Berlin und letztes Jahr gab es dann einen ganz deutlichen Anstieg auf 153 und der Trend scheint sich auch in diesem Jahr fortzusetzen, denn allein im September sind es jetzt schon 155 Fälle, die vorliegen und bis zum Ende dieses Jahres könnten es laut den Staatsanwälten eben noch 200 werden.
Das heißt, es gibt mehr Anzeigen, bedeutet das auch, dass es mehr Straftaten gibt?
Nein, also der Eindruck der Staatsanwälte ist zwar schon, dass es einen Anstieg der Straftaten gibt, aber die steigenden Zahlen, die können auch sich ganz anders erklären, nämlich dass zum Beispiel mehr Menschen sich trauen, eine Anzeige zu erstatten.
Wie ist das denn bei anderen Staatsanwaltschaften? Beobachten die auch eine Steigerung?
Ja, ich habe mit den Sprechern der Staatsanwaltschaften in Hamburg, Köln, Leipzig und München telefoniert und alle vier haben mir gesagt, dass es keine gesonderte Abteilung gäbe, die speziell auf homophobe Delikte schaue. Und deswegen habe man auch keine Zahlen zu Angriffen auf Schwule und Lesben oder eben Anzeigen. In Berlin waren die quasi nicht vorhandenen Zahlen mit ein Auslöser, die Abteilung überhaupt zu gründen, weil sie eben vermutet haben, dass die Dunkelziffer viel größer ist und sich viele nicht trauen, einen Übergriff anzuzeigen.
Woran liegt das?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also laut Karl haben manche schlichtweg Angst, geoutet zu werden, weil sie ihre Homosexualität geheim halten. Oder sie wollen den Täter nicht wieder treffen oder haben einfach generell große Angst vor staatlichen Behörden. Etwa wenn sie aus Ländern mit anderen Rechtssystemen kommen und da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Viele denken aber auch, das bringt ja nichts, eben eine Anzeige zu erstatten. Und das lag laut Karl in Berlin auch an Polizei und Justiz, die bis 2012 weniger auf Hasskriminalität geachtet geredet haben. Und ich habe mit mehreren Homosexuellen gechattet und telefoniert und zum Beispiel eben auch mit Elli. Er ist 26 Jahre alt, schwul und lebt in Berlin und hat mir von einem Angriff erzählt.
Ich bin nachts mit meinem Freund am Cottbusser Tor in einen Burgerladen gegangen. Vier Männer haben uns beobachtet, wie wir rumgealbert haben, zärtlich waren. Plötzlich standen sie auf, haben meinem Freund in den Rücken geboxt und uns gegen die Glasvitrine geschubst und sind abgehauen. Wir waren total schockiert. Anzeige? Naja, was hätte die Polizei tun sollen? Wir hatten ja weder Namen noch Fotos von den Männern.
Ja, er wollte nicht erkannt werden und deswegen haben wir seine Stimme nachgesprochen. Er hat das eben auch gesagt, womöglich hätte aber in diesem Fall der Täter ermittelt werden können, wenn er Anzeige erstattet hätte. Denn die Staatsanwaltschaft setzt auch auf die Auswertung von Überwachungskameras. Und das geht eben nur, wenn die Opfer sich schnell melden, weil sonst werden die Bilder gelöscht.
Bundesweit verfolgt die Staatsanwaltschaft in Berlin Angriffe auf Schwulen und Lesben und auch Transgender offenbar am konsequentesten. Unsere Reporterin Anna Neifer hat uns erzählt, warum das so ist und wie die Arbeit in der Berliner Staatsanwaltschaft in dieser Abteilung läuft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Beim Job privat surfen. Ach komm, haben wir alle schon mal gemacht, oder nicht? Armin, du musst schon wieder lachen, ne?
Ja, ich muss lachen, das stimmt. Ja, das ist natürlich die Frage. Wir sind ja hier bei unserem Arbeitgeber, aber.
Wir müssen ja im Internet nachgucken.
Wir müssen nachgucken, alles ist dienstlich, aber das stimmt. Ja, klar, mal eben gucken, wo nächste Urlaubsziel mal eben schnell schauen oder mal eben Bankdaten abfragen.
Ist natürlich auch immer die Frage, wie lange man sich von sowas dann tatsächlich ablenken lässt, ne? Also mal kurz gucken, was so auf Facebook oder auf Twitter geht, mal eine Mail schreiben an die Mama oder an euer Meerschweinchen. Je nachdem, was euer Arbeitsvertrag sagt, ist das ja auch okay oder eben nicht. Wobei man muss sagen, die meisten Unternehmen oder Arbeitgeber sind da relativ großzügig und proben auch nicht direkt den Aufstand, wenn sie irgendwie mal mitbekommen, dass man da gerade was anderes macht. Bei einem Mann aus Rumänien war das allerdings anders. Der ist nämlich entlassen worden, weil er von seinem Arbeitsplatz aus private Nachrichten verschickt hat, E-Mails. Und der Mann hat dann geklagt, und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und er hat Recht bekommen. Wir lassen uns das Ganze mal einordnen von Christian Solmecke, der ist Anwalt für Internetrecht. Herr Solmecke, warum ist dieser Fall denn vom Europäischen Gericht für Menschenrechte verhandelt worden und nicht vor einem Arbeitsgericht?
Der Fall ist schon vor Arbeitsgerichten verhandelt worden, nämlich in Rumänien. Und da hatte der Arbeitnehmer verloren. Die rumänischen Gerichte haben gesagt, dass die Arbeitnehmerüberwachung korrekt gewesen sei. Jetzt ist der Arbeitnehmer noch eine Spur höher gegangen und gesagt, das geht ja wohl nicht. Hier geht es ja wohl um grundlegende Menschenrechte, nämlich meine Privatsphäre. Und das muss jetzt mal europaweit geklärt werden.
Und er hat ja jetzt auch Recht bekommen. Also die Firma, bei der er angestellt war und die im Endeffekt dann mitgelesen hat bei ihm, die hat ja jetzt die Ansage bekommen, dass das rechtlich nicht in Ordnung ist. Aber wenn das so ist, dass Chefs ihre Angestellten eben nicht ausspionieren dürfen, wäre es dann nicht eigentlich eh viel sinnvoller zu sagen, also surfen bei der Arbeit, ja, ist okay und wir verbieten das nicht?
Hier war es so, dass das Surfen bei der Arbeit verboten war und eine Vollüberwachung stattgefunden hat. Das heißt, über eine Woche lang ist alles mitgeschnitten worden, was der Arbeitnehmer hier im Internet gemacht hat. Und nur das ist verboten worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt schon, dass man Stichproben machen kann, wenn man sie denn vorher ankündigt. Jedenfalls dann, wenn die Internetnutzung verboten ist. Erlaubt man allerdings als Arbeitgeber die Internetnutzung, dann ist eine Überwachung so gut wie unmöglich.
Aber was diese Vollüberwachung angeht, dazu braucht man doch dann eigentlich einen begründeten Verdacht, oder?
Ganz genau. Das war hier das Problem, dass man erstens schon gar keinen begründeten Verdacht hatte. Der Verdacht hat sich erst später ergeben, weil man bei der Vollüberwachung eben was entdeckt hat. Und außerdem hatte man den Arbeitnehmer gar nicht informiert, dass man ihn hier überwacht. Und insgesamt kann man sagen, dass selbst dann, wenn das privates Surfen verboten ist, eine Vollüberwachung sowohl in Rumänien als auch in Deutschland schwierig bis ausgeschlossen ist, selbst bei einem vorliegenden Verdacht. Auch bei einem Verdacht kann man nur Stichproben machen.
Was für Fälle gab es denn schon hier bei uns in Deutschland, bei denen Leute wegen privatem Surfen den Job verloren haben?
Also wegen des privaten Surfens verlieren ständig Leute den Job. Bekannt geworden ist zuletzt eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die Keylogger-Entscheidung. Da hatte ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer, der in der IT-Branche tätig war, direkt so einen Keylogger installiert. Das heißt, jeder Tastenschlag wurde mitgeschnitten. Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, Moment mal, das geht hier zu weit. Das verstößt gegen das Datenschutzrecht, das verstößt gegen Persönlichkeitsrecht. Auch wenn was gefunden worden ist, hier hatte der ständig sich mit seinen Freunden ausgetauscht, dürfen jedenfalls diese Beweise vor Gericht nicht verwendet werden. Na, und dann war die Kündigung unwirksam, weil die verwendeten Beweise unzulässig waren und andere Beweise nicht vorlagen.
Herr Solmecke, dann geben Sie uns noch einen Tipp zum Schluss. Worauf sollte man achten, wenn man eben im Büro private Mails checken muss?
Wenn man private Mails im Büro checken muss, dann sollte man schauen, ob sowas Usus ist, ob das möglicherweise sogar erlaubt ist. Viele Arbeitgeber gestatten das ja tatsächlich mit all den Konsequenzen, die dann für den Arbeitgeber daran hängen. Und falls es nicht erlaubt ist, sollte man sich eine Einwilligung des jeweiligen Vorgesetzten holen. Wenn es eilig ist oder man dringend telefonieren, mailen muss, dann hat man in der Sache auch nichts mehr zu befürchten. Heimlich sollte man davon die Finger lassen, denn wenn das rauskommt, kann es zu einer Kündigung kommen.
Und wenn ich es ganz privat auf meinem Handy mache, wahrscheinlich kein Problem, oder?
Auch wenn ich es auf meinem Handy mache und es nicht gestattet ist, dass ich privat surfe, gilt, dass ich meine Arbeitsleistung zu 100% dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Das bedeutet, Mails checken geht dann nur in der Pause.
Ich muss immer an Deichkind denken an der Stelle. Ich schenke meine Arbeit dem Konzern. Naja, so ist es. Ein Rumäne ist entlassen worden, weil er im Job private Nachrichten verschickt hat. Er hat geklagt vorm Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und er hat Recht bekommen. Das Gespräch mit Christian Solmecke habe ich vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Dreamer, Träumer, so heißen in den USA Kinder von Eltern, die illegal eingewandert sind. Bisher durften diese Dreamer in den USA bleiben, weil sie durch ein bestimmtes Programm geschützt worden sind. Und zwar durch das Deferred Action for Childhood Arrivals Programm. Und genau dieses Programm wird Donald Trump jetzt kippen. Er hat das heute durch seinen Justizminister Jeff Sessions verkünden lassen. Was das bedeutet für die Kinder von illegalen Einwanderern, das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Markus Pindur. Markus, wie hat denn der Justizminister Sessions diesen Schritt heute begründet? Warum soll dieses Schutzprogramm aufgelöst werden?
Er hat es mit Verfassungsbedenken, also im Wesentlichen mit juristischen Argumenten begründet. Das sei eine präsidentielle Direktive, die sei von vornherein nur auf eine bestimmte Zeit angelegt gewesen und sie könne nicht ewig aufrechterhalten werden. Er ist da im Einklang mit 10 republikanisch geführten Bundesstaaten, die auch schon eine Klage angedroht haben. Deswegen war Donald Trump auch unter Zugzwang. Und die Juristen Begründung stand vorne. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass diese Dreamer den Amerikanern, so wie er sagte, Arbeitsplätze, den legitimen Amerikanern sozusagen Arbeitsplätze wegnehmen würden. Und man muss darauf hinweisen, das ist natürlich auch eines der zentralen Wahlversprechen Donald Trumps gewesen. Und seine Kernklientel hat ihn immer wieder dafür bejubelt, wenn er angekündigt hat, dieses Programm auch tatsächlich zu kippen.
Dann lass uns noch mal kurz über dieses Programm sprechen, um das einfach ein bisschen besser einordnen zu können. Was ist das für ein Programm?
Also DACA, so heißt es als Kürzel, das steht für ein Programm, das rund 800.000 jungen Menschen ein Bleiberecht in den USA einräumt. 1,9 Millionen, so schätzt man, wären anspruchsberechtigt. Diese sind als Kinder von ihren Eltern illegal in die USA gebracht worden. Und sie werden in Anlehnung an einen nie verabschiedeten Gesetzentwurf, der abgekürzt mit dem Akronym DREAM wurde, DREAM Act, Träumer eben genannt. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Kongress hat der damalige Präsident Obama aber keine Möglichkeit gesehen, den Schutz dieser jungen Menschen vor Deportation parlamentarisch durchzusetzen. Und deswegen hat er dann diese präsidentielle Direktive erlassen, antragsberechtigt für diesen Duldungsstatus. waren Einwohner der USA, die keine kriminelle Vergangenheit haben durften. Sie mussten die Schule besuchen, einen Schulabschluss gemacht haben oder sich bei der Armee verpflichtet haben. Dann bekamen sie auch eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis und eine Arbeitserlaubnis. Sie mussten sich dafür allerdings auch bei den Behörden ehrlich machen sozusagen. Und sie taten das, denn es ist für jeden Einzelnen auch ein Risiko gewesen. Sie taten das in der Hoffnung darauf, dass es irgendwann einmal eine Immigrationsreform geben würde, die ihrem Dilemma wirklich auch Rechnung tragen würde. Denn man muss sich vor Augen halten, das sind oft halt Kinder, die gar kein anderes Heimatland haben als die USA. Das sind Kinder, die meistenteils einen Schulabschluss machen. Die viele von denen gehen aufs College, etwa ein Drittel. 90% von ihnen, von den Volljährigen, sind beschäftigt. Also das sind Menschen, die sind voll integriert in der amerikanischen Gesellschaft.
800.000 Kinder betrifft das. Was bedeutet das denn jetzt für die? Also was haben die zu befürchten?
Also das Programm läuft endgültig am 5. März 2018, also in einem halben Jahr, aus. Die Theorie ist, dass bis dahin der Kongress eine Lösung gefunden haben soll. Aber da kann man sehr, sehr skeptisch sein, weil der Kongress seit Jahrzehnten schon keine Immigrationsreform mehr zustande gebracht hat. Das ist sehr unpopulär, insbesondere bei den Republikanern. Jetzt hat Sessions, der Justizminister, angekündigt, das werde jetzt abgewickelt. Neue Bewerbungen für dieses Programm werden nicht mehr akzeptiert. Und noch bis zum 5. Oktober, also noch einen Monat, sollen einige der unter DACA anerkannten Dreamer ihre zweijährige Arbeitserlaubnis verlängern werden können. Findet der Kongress jetzt keine Lösung, dann werden von diesem Stichtag an täglich etwa 1.000 Menschen diesen Schutz vor Deportation verlieren und auch von Deportation bedroht sein.
Donald Trump beendet ein Programm, das 800.000 Kinder illegaler Einwanderer vor Abschiebung schützt. Hintergründe und Infos dazu von unserem Korrespondenten in Washington, Markus Pindur.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Böhmermann und Erdogan, da war doch mal was, ne? Genau, diese Sache mit dem Schmähgedicht 2016. Majestätsbeleidigung. Wisst ihr Bescheid. Und irgendwie haben wir ja alle gedacht, dass die Sache jetzt einfach mal durch ist und gegessen. Das Gedicht ist zum Teil verboten, der Paragraph zur Majestätsbeleidigung im Strafgesetzbuch ist abgeschafft, aber wir haben es ja vorhin schon mal gehört bei uns in den Nachrichten, die ganze Chose ist immer noch nicht vorbei. Armin Himmelrath, bitte klär uns auf, wieso, weshalb, warum nicht?
Das liegt, glaube ich, daran, dass Böhmermann so ein bisschen wie so ein Springkasper ist, der immer aus der, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Nein.
Mach mal.
Ich glaube, ich brauche was zu trinken.
Möchtest,
das wird schwierig.
Hast du einen Schluck Wasser? Komm mal.
Erzähl du doch einfach schon mal weiter. Och,
also, genau. Der Tagesspiegel hat ja gemeldet, dass Jan Böhmermann jetzt klagen will.
Der Springkasper. Mhm. Ja, genau. Der Tagesspiegel hat gesagt, Böhmermann will klagen. Und zwar will er nicht gegen Erdogan klagen, könnte man ja erwarten. Nein, er will klagen gegen Angela Merkel, weil die sich eingemischt hat damals, als der Streit um das Schmähgedicht hochkam. Und da hat sie gesagt, das war bewusst verletzend, beziehungsweise sie hat es sagen lassen, wie die Kanzlerinnen das nun manchmal so machen, von Steffen Seibert, ihrem Regierungssprecher. Und der hat damals in der Bundespressekonferenz von einem Gespräch erzählt zwischen Angela Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten.
Die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident stimmten überein, dass es sich dabei um einen bewusst verletzenden Text handele.
Ja, und das, sagt Böhmermanns Anwalt, ist eine Vorverurteilung. Und dann hat er jetzt gesagt, Merkel, Sie müssen es zurückziehen innerhalb einer Woche und sonst rate ich meinem Mandanten zur Klage.
Meine Vermutung ist ja, weil du den Böhmermann gerade Springteufel genannt hast, das ist jetzt so der Bad Vibe, der auf deine Stimmbänder übergreift.
Genau,
also, das müssen wir später nochmal erklären. Also meint Jan
Böhmermann
das denn ernst oder ist das im Endeffekt wieder nur eine Werbeaktion für ihn, für das Neo Magazin Royal?
Ich würde sagen, alles, was der macht, ist immer irgendwie eine Werbeaktion für ihn und das wahrscheinlich auch, das weiß man aber natürlich nie so genau. Und diese Wortmeldungen heute von seinem Anwalt, die klang tatsächlich schon sehr ernst und sehr juristisch. Der hat das ganz, ganz klar gesagt, hat sich dann nochmal bei dpa geäußert und so. Also man kann schon gespannt sein, was draus wird. Wie gesagt, die haben eine Frist gesetzt. Das ist jetzt schon auch so ein juristischer Schritt. Eine Woche, rechnen wir nach vorne, das ist nächste Woche Dienstag und dann würde ich sagen, schauen wir wieder drauf und dann gucken wir mal, ob Angela Merkel eine böhmermannsche Klage am Hals hat.
Armin, soll ich dir was sagen? Genau so wird's gemacht. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Wir hören uns gerne, wenn ihr mögt, morgen wieder. Morgen ist Mittwoch. Kurze zeitliche Orientierung. Es ist jetzt 3 Minuten vor 8. Morgen hören wir uns wieder zur altbekannten Zeit. Viertel nach sechs. Armin, bist du eigentlich morgen auch da?
Ich habe den Überblick morgen bin ich schon. Leider nicht
Warum
mit
bist
dabei.
Du denn morgen nicht
ja,
da?
Ja, morgen muss ich was anderes machen.
Entschuldigung, ich kann so nicht arbeiten, aber wirklich. Ja, entweder
wir
bin ich morgen.
Für dich. Nein, wir finden jemanden. Ich begebe mich persönlich mit auf die Suche, dass du hier nicht einsam in diesen weiten Hallen abends verlassen.
Vielen Dank. Wenigstens einer kümmert sich um mich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.